Ja, das passt jetzt auch irgendwie besser auf meinen Kopf. Ich dachte schon, ich hätte irgendwie so eine merkwürdige Kopfform, dass irgendwie mir so ein Mikro nicht passt. Ja, und schon wieder zwei wertvolle Minuten verschwendet für einen Kurzvortrag, den ich jetzt halten möchte. Ich möchte euch ein ganz kurzes Update über Trusted Computing geben und was da in Linux so möglich ist in 30 Minuten. Ich habe 30 Folien vorbereitet, das ist eine ganze Menge zu viel, da rede ich üblicherweise dann anderthalb Stunden drüber, aber einige Sachen werde ich verkürzt darstellen, weil A, sind die dann schon bekannt aus vielleicht älteren Vorträgen aus den letzten Jahren und B, sind die teilweise vom Dirk schon erwähnt worden oder werden auch in dem anschließenden Vortrag über Trusted Computing vielleicht auch noch erwähnt. Was habe ich mir kurz vorgestellt? Ich möchte ganz kurz, und das ist nur eine Folie, eine Einführung in Digital Rights Management geben. Die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, die Langankündigung des Vortrags zu lesen, die werden da also jetzt nicht das, was in dem Heft abgedruckt ist, das ist so eine Zweisatz-Kurzbeschreibung. In der Langfassung habe ich extra darauf hingewiesen, ich möchte möglichst, und das ist für einen Kurzvortrag sehr sinnvoll, auf politische Diskussionen verzichten, sondern werde nur ganz kurz was zu Digital Rights Management sagen und die ganzen Problematiken, die können wir gerne im Anschluss an den Vortrag diskutieren, aber vielleicht nicht in den 30 Minuten. Worauf ich mich konzentrieren möchte, ist, was ist technisch möglich, worauf basiert Trusted Computing und speziell, was kann ich vielleicht unter Linux machen, was kann ich vielleicht unter Linux jetzt schon benutzen und mir selbst mal einen Eindruck machen, was kann dieses ominöse Trusted Computing, dass ich nicht immer darauf angewiesen bin, irgendwie Fremdquellen zu lesen und mir zu überlegen, was haben andere Leute da geschrieben, was kann das, was kann Trusted Computing oder ein Trusted Platform Modul Böses, sodass ich das einfach mal selbst ausprobieren kann. Und ich werde nebenbei ein paar Projekte mit Trusted Computing und Linux-Bezug nennen, am Ende so ein bisschen Chancen und Risiken aus meiner Sicht. Es ist immer nur, das, was ich hier vorstelle, ist immer nur meine begrenzte Sicht darstellen, so als Diskussionsgrundlage. Das ist die eine Folie über Digital Rights Management, die ich mal ganz gern habe. Ich ärgere mich eigentlich immer dann, wenn ich zu Community-Veranstaltungen gehe und das Thema Digital Rights Management in den Vorträgen habe, weil dann habe ich ganz, ganz viele Leute in den Vorträgen üblicherweise sitzen, die sich für die Technik nicht interessieren, aber ganz gerne politische Aspekte diskutieren, die sehr wichtig sind, wofür ich aber absolut kein Fachmann bin. Darum möchte ich mal nochmal darauf hinweisen, aus welchem Gesichtspunkt ich mir das anschaue. Digital Rights Management ist für mich viel mehr als das, was von vielen Leuten gesehen wird und auch in den Medien häufig sehr breit getreten wird, irgendeine Art Kopierschutz. Wenn man mich persönlich fragt, ich würde ganz gerne meine Videos, meine Musik, die ich mir kaufe, auch ohne einen Kopierschutz oder ohne irgendein Rechtemanagementsystem kaufen. Gar keine Frage. Wenn ich aber andererseits gucke und mir überlege, gibt es vielleicht sinnvolle Anwendungen für Digital Rights Management, dann würden mir persönlich da eine ganze Menge Sachen einfallen. Zum Beispiel, ich habe vielleicht Leute, die haben Content, irgendwelchen Content, würden den gerne zur Verfügung stellen, wissen aber genau, sobald sie das in digitaler Form tun, dass er dann praktisch beliebig verlustfrei kopierbar ist und sich dann ziemlich leicht verteilt und die dann einfach sagen, okay, nee, dann lasse ich es halt bei einer analogen Form, bei einer ausgedruckten Form, ich stelle das nicht digital zur Verfügung, weil mir niemand sicher darstellen kann, dass ich meine Rechte an meinem Content dann auch wirklich durchsetzen kann. Und für mich ist Digital Rights Management halt so eine Geschichte, dass Leute, die viel Energie und Geld in Content-Generierung stecken, da auch entsprechend Abrechnungsmodelle, wenn sie ihren Content dann denn digital zur Verfügung stellen, dann auch durchsetzen können. Also nicht bloß reiner Kopierschutz. So, ganz kurz vielleicht zur Geschichte von Trusted Computing. Der Dirk hat es auch schon auf einer Folie drauf gehabt, darum nur vielleicht ganz kurz. Die Leute, die sich schon länger damit beschäftigen, denen ist TCPA noch ein Begriff. Das war das ursprüngliche Konsortium, was das Ganze aus der Taufe gehoben hat mit den ersten Spezifikationen. Die Veröffentlichung der ersten Spezifikationen, das ging relativ geräuschlos, möchte ich mal nennen, von sich. Da haben sich wenig Leute, die sich nicht, sagen wir mal, wissenschaftlich oder aus beruflichen Interessen damit auseinandersetzen, haben sich dafür interessiert. Das Ganze kam ein bisschen mehr in Schwung, als Microsoft dann irgendwie angekündigt hat, damals noch unter dem Namen Palladium, dass sie gesagt haben, okay, diese ganzen Trusted Computing Konzepte, die wollen wir in unser neues Windows einbauen. Und dann ging die Diskussion los nach dem Motto, okay, wir haben hier irgendwie einen Chip in unserem Rechner und das Betriebssystem unterstützt den und der kann eine ganze Menge böse Sachen mit uns machen. Microsoft schreibt uns demnächst vor, welche Programme wir starten, welche Dateien wir lesen können und so weiter. Diese Diskussion wurde dann relativ schnell losgetreten. Stichworte TCPA, Palladium. Ursprüngliches Ziel dieser Trusted Platform Allianz war, dass man sagt, okay, man möchte die Sicherheit von Systemen erhöhen, und die Zielplattform waren ursprünglich halt normale Rechner, PCs, Server, solche Sachen. Es gibt eine Nachfolgeorganisation von dieser TCPA, die meines Wissens deswegen gegründet wurde, weil die TCPA war eine mehr basisdemokratische Geschichte, da mussten dann halt Entscheidungen für die Spezifikation müssten einstimmig geschlossen werden, und wenn man dann überlebt, man hat vielleicht mehrere hundert Mitglieder, ich sag mal, man hat hier vielleicht irgendwie einen Saal von Leute, und wenn wir jetzt versuchen, einstimmig eine Entscheidung zu irgendwas zu treffen, das ist dann irgendwie nicht mehr ganz so schnell und flexibel möglich. Darum hat man sich gedacht, okay, wir gründen vielleicht eine neue Organisation mit einem anderen Namen, weil der alte Name war vielleicht ein bisschen verbrannt dann auch zu der Zeit, und einer neuen Organisationsstruktur. Und das war die Trusted Computing Group, die wurde 2003 gegründet, hat dann auch die Rechtsnachfolge der TCPA übernommen, hat eine etwas andere Struktur. Es gibt verschiedene Arten von Mitgliedschaften, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, und auch eine andere Struktur zur Entscheidungsfindung. Es gibt halt Leute, die können etwas mehr entscheiden, Leute, die etwas weniger entscheiden. Es gibt allerdings auch Mitgliedschaften, nicht nur für zahlende Mitglieder, sondern auch für Forscher, die sich da beteiligen können, auch wenn sie nicht irgendwie zu großen, sehr reichen Firmen gehören. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, also ich habe hier mal unten März 2006, das ist jetzt irgendwie 2 Monate her, da gab es dann irgendwie 8 Leute der obersten Kategorie, die da mitgearbeitet haben, und 8 Institutionen, 78 Leute, die als Contributor da irgendwas beigetragen haben, und 52 Adapter, also auch irgendwie so weit über 100 Mitglieder. Und was bemerkenswert ist, der Fokus der Zielplattform hat sich deutlich geändert. Es geht also nicht mehr nur um Server, Endgeräte, Benutzer oder Serversysteme, sondern es geht im Prinzip um alles, wo auch irgendwie drin gerechnet wird. Das geht von irgendwelchen PDAs bis zu Handys, bis Komponenten, wo man vielleicht gar keine, also die man nicht so aktiv in Erinnerung hat, sodass man, dass man sagt, vielleicht auch, wir bauen sowas in Netzwerkkarten ein. Auch das gibt es, dass gesagt wird, wir wollen Trusted Computing in Netzwerkkarten, in Storage-Komponenten, nicht nur in unseren Köpfen aktiven Komponenten wie einer CPU zum Beispiel. Okay. Es gibt eine ganze Menge Spezifikationen, die TCG veröffentlicht. Die uns hier interessieren wollen, die ich jetzt hier beleuchten möchte, etwas, sofern es mir in der Zeit möglich ist, sind 2 Spezifikationen. Einmal die Spezifikation über die Hardware. Das ist der Chip, der in vielen Rechnern, wie zum Beispiel auch in diesem, das ist ein Rechner von IBM, da ist ein Trusted Computing Chip eingebaut. Das ist ein Chip, dieser Chip ist irgendwie spezifiziert. Das sind die Hardware-Spezifikationen, und es gibt Spezifikationen, die sagen, okay, wir haben einen vertrauenswürdigen Software-Stack, und wie man den aufbaut und wie man den benutzen kann, das haben wir auch spezifiziert. Ich habe mal einfach nur so, damit Leute, die sich vielleicht noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, sehen, das sind nicht irgendwie kleine White Papers, wie man sie vielleicht von Firmen findet, die dann mal 10 Seiten lang sind und sehr diffus sind. Das sind relativ komplexe Dokumente, die so ungefähr um 700 Seiten liegen. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftigen möchte und vielleicht irgendwas implementieren möchte, dann muss ich dann schon die eine oder andere Seite lesen und dann versuchen, die dahinter stehenden Konzepte zu verstehen. Abgebildet hier auf der rechten Seite ist dieser Software-Stack. Da erzähle ich aber später noch was dazu. Was waren die Designziele? Was ist überhaupt der Grund? Warum soll ich überhaupt irgendwie Trusted Computing einsetzen? So 3 wichtige Punkte sind da meiner Meinung nach immer wieder gerne genannt. Einmal, das sind die ich ja schwarz hinterlegt habe. Einmal ist so das sichere Booten, dass ich zum Beispiel sage, okay, wenn das System hochfährt, das System fährt nur hoch, wenn es eine bestimmte Konfiguration hat oder etwas abgeschwächt. Ich weiß zumindest nach dem Hochfahren des Systems, welche Komponenten da beim Hochfahren irgendwie angeschlossen waren, welche Peripherie ist vielleicht angeschlossen, welcher Kernel wurde benutzt, welcher Bootloader und so weiter, dass ich das weiß oder dann vielleicht mit entsprechenden Maßnahmen vielleicht verhindere, dass das System überhaupt bootet, wenn das nicht mehr stimmt. Dann, ich würde ganz gerne kryptografische Schlüssel nicht irgendwie nur in normalen Dateisystemen speichern wollen, sondern ich würde die ganz gerne irgendwie kryptografisch sichern. Das kann ich dadurch machen, dass ich sie zwar nach wie vor auf der Platte lagere, aber nochmal mit einem speziellen Schlüssel nochmal verschlüsselt, der in der Hardware dann steckt. Und das bringt mir halt eine sichere Ablagemöglichkeit für wichtige Daten auf meinem Rechner. Dann eine andere Sache, die sich Remote Platform Attestation nennt. Das ist die Fähigkeit, dass ich einem Kommunikationspartner gegenüber beweisen kann, dass bei mir eine bestimmte Konfiguration läuft. An Software, an Hardware und vor allen Dingen, dass auch bei mir ein aktives zertifiziertes oder beglaubigtes Trusted Platform Module läuft. Das heißt, ich will irgendwie in meinem, so ein typisches Beispiel ist immer so eine Online-Videothek, ich möchte irgendwie ein Video irgendwie von denen leihen, dann sagen die ja, nett, Herr Dolle, wir würden Ihnen das Video ja gerne geben, aber beweisen Sie uns erstmal, dass Sie das nicht irgendwie mit einer ominösen Software irgendwie speichern, vervielfältigen und dann irgendwie 100-mal abspielen und Sie bezahlen das nur einmal. Darum soll das die technischen Möglichkeiten dafür bieten, zu sagen, ich beweise, ich habe eine sichere Umgebung gebootet, da läuft jetzt nur irgendwelche spezielle Software, die dann, wo das Binary dann gehasht ist und wo dann derjenige, der mir das Video dann überspielt, weiß, okay, mit diesem Binary kann er es genau nur einmal anzeigen, kann es nicht auf die Platte brennen und er kann es nicht irgendwie sonst irgendwie kopieren. Solche Sachen. Ich kann also nachweisen, welche Umgebung auf meinem Rechner läuft. Und eine andere Komponente ist das sogenannte Sealing. Damit binde ich Daten an meine Plattform. Wir werden gleich noch sehen, es gibt eine Möglichkeit, das, was ich gerade beim Booten genannt habe, dass ich irgendwie gucke, was ist an Peripherie an meinen Rechner angeschlossen. Das kann ich mitschreiben und dann kann ich sagen, ich möchte Daten derart versiegeln auf meinem Rechner, dass ich sie verschlüssel und ich packe in diese Verschlüsselung nicht nur ein Passwort rein, wie es ja üblich ist, sondern ich sage, ich nehme die Hash-Werte irgendwelcher Konfigurationen, zum Beispiel in meiner BIOS-Konfiguration, zum Beispiel den Hash-Wert von meinem Kernel und pack die mit in die Verschlüsselung rein, sodass ich diese Daten nur wieder entschlüsseln, also auch dann nutzen kann, wenn ich die gleiche Konfiguration auf meinem Rechner erreiche. Wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich es nicht hinkriege, dann komme ich an die Daten dann nicht mehr ran. Sogenanntes Versiegeln auf einer bestimmten Plattform. So, was ist in dieser ominösen Hardware drin? Also ich mache das jetzt mal relativ schnell in der Kürze der Zeit. Also im Prinzip, man liest in der Literatur oft, das wird auch Fritz-Chip genannt, dieses Trusted Platform Module, wie es eigentlich heißt. Es stammt von einem bestimmten US-Senator, der sich sehr stark für Digital Rights Management gemacht hat, der allerdings jetzt nicht mehr im Dienst ist. Es ist bis jetzt noch ein einzelner Chip auf einem Motherboard, der dann entsprechend mit den anderen Komponenten über den Low-Pin-Count-Bus verbunden ist. Es gibt aber auch Bestrebungen, dieses Trusted-Platform-Module direkt in CPUs zu integrieren. Was bringt das für kryptografische Funktionseinheiten mit? Einmal, immer wenn ich irgendwas mit Kryptografie mache, dann ist es ganz sinnvoll, wenn ich irgendwie einen vernünftigen Zufallszahlengenerator habe, den bringt das TPM mit. Dann habe ich eine Hash-Einheit, um bestimmte Konfigurationswerte oder irgendwelche Daten dann irgendwie über eine Hash-Summe die Integrität zu sichern. Dann habe ich ein HMAC-Verfahren drin, ich habe RSA-Schlüsselerzeugungen, ich habe Speicherverschlüssel drin und ich kann Signaturen erzeugen. Ja, und ich habe einen vertrauenswürdigen Zeitgeber, wofür ist das gut, wenn ich natürlich so Zertifikate habe und ich möchte wissen, sind die noch gültig, dann muss ich so eine halbwegs vertrauenswürdige Zeitquelle haben. Ansonsten kann ja jemand, wenn ich das nur auf der Systemzeit basieren lasse, kann jemand ändern und mir, wenn ich irgendwie gekauft habe, ich kann das Video jetzt bis zum Ende des Monats so oft abspielen, wie ich möchte und jemand kann die Zeit einfach zurückstellen, wie man das vielleicht noch von alter Windows-Software kennt, die irgendwie eine Zeitdauer hatte, wann sie ablief, das wird dann hiermit zum Beispiel auch unterbunden. Das ist einfach mal ein Bild, was ich gemalt habe. Das ist so das, was typischerweise von einer sehr hohen Sicht aus in so einem Trusted Platform Module drin ist. Die Sachen auf der linken Seite hatte ich gerade beschrieben. Dann sind noch verschiedene Speicherstellen drin, die mit Daten belegt sind. Einmal gibt es einen nicht flüchtigen Speicher. Da ist zuallererst der Endorsement Key mal zu nennen, der da drin ist. Das ist ein RSA-Schlüsselpaar. Das wird beim Herstellungsprozess entweder in dem TPM erzeugt oder in das TPM reingeschrieben. Dient hauptsächlich dafür, das TPM unter anderem zu identifizieren. Das ist ein Schlüssel, der beim Herstellungsprozess reingeschrieben wird und den habe ich normalerweise Den kann ich nicht verändern. Bei einer neuen Spezifikation, also ich hatte ja ganz am Anfang geschrieben, es gibt eine 1.1b-Spezifikation. Das ist die Spezifikation, die etwas älter ist, wonach aber ganz, ganz viel Hardware noch im Umlauf ist. Und eine etwas neuere Version, das ist die 1.2er-Spezifikation der Hardware. Da habe ich die Möglichkeit, diesen Endorsement Key zu löschen und mir einen eigenen reinzuschreiben. Ob das Sinn macht, muss man sich dann halt überlegen, weil der Endorsement Key ist halt derjenige, mit dem ich beweisen kann, hallo, ich habe ein laufendes TPM und der Hersteller hat es irgendwie mit seinem Zertifikat irgendwie beglaubigt und ich kann beweisen, ich habe hier ein echtes TPM, ich simuliere das nicht nur Und ja, das macht halt der Endorsement Key. Aus anderer Sicht gesehen ist der Endorsement Key natürlich so etwas wie eine Art Seriennummer, die man ja früher dann auch so gerne in Prozessoren einbauen wollte. Das ist natürlich, wenn diese Seriennummer nach außen gegeben wird, dann können Leute sehr, sehr leicht Profile von mir erstellen, was ich im Internet zum Beispiel mache. Darum könnte man auch sagen, okay, aus Sicht der Privatsphäre kann man sagen, ich möchte den Schlüssel entweder direkt löschen und mir einen eigenen reinpacken, dann verliere ich halt diese Vertrauensstellung. Dafür kann mir dann der einfach nicht nach außen gegeben werden. Es gibt dann für die eigentliche Kommunikation gibt es die Möglichkeit, anonyme Schlüssel aus dem Endorsement Key abzuleiten. Wenn ich das möchte, dann ist es nicht ganz so leicht, von mir ein Profil zu erstellen. Dann wird bei einem Prozess der Besitz übernehmen, heißt ein sogenannter Storage Root Key erzeugt. Das ist der Schlüssel, den erzeuge ich also selber, den erzeugt nicht der Hersteller, den erzeuge ich selber beim Besitz übernehmen. Das ist der Schlüssel in dieser Hardware, mit dem ich praktisch alle anderen Schlüssel, die ich so habe, verschlüsseln kann, weil so ein kleiner Chip, da ist wenig Speicher drin, wie man sieht, da kann ich jetzt nicht einen Kommunikationsschlüssel für meine Oma, für meine Mutter und meine Schwester da irgendwie reinschreiben, sondern ich mache das so, dass ich einen Root-Key habe und mit diesem Root-Key verschlüssel ich andere Daten, die ich auf der Festplatte habe und habe dann nämlich halt einfach einen größeren Speicher. Und wenn ich diese Schlüssel auf der Festplatte, Kommunikation mit meiner Oma nutzen möchte, muss ich den über den Schlüssel, über den Storage Root-Key im TPM entschlüsseln und dann kann ich ihn benutzen. Er ist also zwar immer noch auf der Platte gespeichert, aber durch Hardware geschützt. Dieses Owner-Out-Secret, das ist das Passwort, damit ich beweisen kann, nachdem ich einmal den Besitz über die Hardware übernommen habe, dass ich auch wirklich der Besitzer bin, wenn ich damit arbeiten möchte. Dann habe ich mehrere Slots für Schlüssel. Da kann ich also RSA-Schlüssel reinladen, damit ich einfach damit irgendwas Sinnvolles machen kann, weil die kryptografischen Operationen laufen dann in dem TPM ab. Dafür habe ich Slots, dann habe ich sogenannte PCRs. Das sind diese Plattform Configuration Register. Da wird beim Bootprozess reingeschrieben, okay, welche Peripherie ist angeschlossen und davon Hashwerte erstellt und das kommt dann in die entsprechende Register. Das steht dann nicht flüchtiger Speicher, der wird also bei jedem Reboot gelöscht. Dann habe ich noch Key Handles und ein Auth Session Handle, da sage ich jetzt nicht zu. So, auf den Folien, die ich jetzt so überblätter, steht das drauf, was ich gerade erzählt habe, nur falls es jemand nachlesen möchte. Das ist ein Bild, ein Screenshot irgendwie, wenn ich mal sage, okay, liebes TPM, zeig mir doch einfach mal an, was du in deinen Registern hast. Da sehe ich also PCR, das geht von PCR 00 bis PCR 15, das sind diese 16 Slots und da sind halt SHA1 Hash-Werte drin. Dass die untere Hälfte nicht belegt ist, das ist kein Fehler, sondern es liegt daran, irgendwie die obere Hälfte, also die obere Hälfte auf diesem Bild wird beim Bootprozess da reingeschrieben, die andere ist so, die kann ich da selbst irgendwie mit Software reinschreiben und dass da welche doppelt sind in der oberen Hälfte, das sind keine Kollisionen, die da zufällig stattgefunden haben, sondern das sind so Sachen, dass einfach ich mehrfach die gleiche Peripherie oder das sind irgendwelche Einstellungen im BIOS gemessen habe, dann kommt natürlich da öfter mal der gleiche Hashwert raus. Okay, was immer wieder gerne auch falsch dargestellt wird, ist irgendwie, dass das TPM eine aktive Komponente ist. Es gab da, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, wurde auch inzwischen widerrufen, auch in einigermaßen renommierten Fachzeitschriften wurde dann behauptet, naja, ich habe halt hier das TPM und wenn das mit meinem Betriebssystem irgendwie zusammenarbeitet, dann kann sich das auch automatisch aktivieren. Das kann auch irgendwie dann versuchen, Software zu baden und solche Märchen. Geschichten wurden da verbreitet. Darum zeige ich diese Folie ganz gerne. Man kann, wenn man möchte, kann man sagen, das TPM, ich schalte dich aus. Und wenn das TPM ausgeschaltet ist, dann kann sich das nicht einfach aktivieren. Dann kann auch irgendwie ein wie auch immer geartetes Windows nicht sagen, so, ich bin jetzt ein Windows und ich möchte, dass du Trusted Computing benutzt und ich schalte das Trusted Platform Module wieder an. Das geht nicht. Das muss ich im BIOS aktivieren. Es kann natürlich, das hört sich irgendwie ein bisschen nett an, aber das ist natürlich schlecht, es kann natürlich Betriebssysteme geben, die sagen, ich boote überhaupt gar nicht, wenn das TPM nicht aktiv ist. Wer so Diskussionen verfolgt, der weiß, dass bei Microsoft und bei Apple, auch Apple-Computer haben ja mittlerweile TPMs irgendwie drin, dass darüber zumindest nachgedacht wird. Wenn ich das Ding komplett löschen möchte, also den Inhalt vom TPM, der ist ja wichtig, da möchte ich nicht die Möglichkeit haben, den über Software irgendwie aus dem Betriebssystem zu löschen, da muss ich üblicherweise, wenn ich da Daten drin löschen will, muss ich booten und ich muss beim Booten eine bestimmte Taste drücken. Bei diesem Notebook ist das hier zum Beispiel F1, die muss ich gedrückt haben beim Bootprozess. Erst dann kann ich dann im BIOS oder über Software überhaupt was löschen. Ich muss also beweisen, dass ich physikalisch an der Maschine wirklich dran bin und erst dann kann ich Daten dran löschen. Das heißt, ein Hacker, der da irgendwie übers Netz kommt, der kommt an die Sachen nicht ran, kann die auch nicht löschen.
Okay, Status quo.
Was ist an Hardware? Man sagt vielleicht, naja, TPM, das stand bei mir auf der Rechnung, bei meinem Rechner nicht drauf. Vielleicht nochmal eine Seite zurück. Das heißt bei IBM auch nicht TPM, sondern das heißt irgendwie IBM Security Subsystem. Das heißt bei HP auch irgendwie anders, ich weiß nicht. Also das heißt dann wahrscheinlich, das heißt nicht Trusted Computing, also wenn ich mir irgendwie auf einer Feature-Liste von einem Rechner irgendwie anschaue, ist da Trusted Computing drin, dann will ich den nicht kaufen oder gerade ich will ihn kaufen, dann heißt das nicht so, das heißt irgendwie anders, bei IBM heißt dann Security Subsystem. Und mittlerweile, die Zahlen sind schon ein bisschen älter, sind schon 16 Millionen von TPM-Chips der alten Spezifikation verbaut und noch eine ganze Menge der neuen Hardware-Bausteine der neuen Spezifikation. Das gibt es in jeder Menge Rechner. Es gibt es, wie ich gerade schon gesagt habe, auch in Netzwerkkarten und so weiter. Das ist also nichts, was jetzt in sehr wenigen Rechnern drin ist, sondern in den meisten wahrscheinlich schon jetzt verkauften Rechnern. Ja, Embedded Security bei HP, also wer das gerne haben möchte oder nicht haben möchte, kann danach suchen. Wie ist der Status bei Software? Es gibt ein paar Applikationen, die schon Gebrauch machen von dem TPM-Chip, zum Beispiel Ultimaco, Safeco, Checkpoint Firewall, Adobe macht da ein bisschen was mit. TPM-Unterstützung wurde ja mit großer Diskussion in den Linux-Kernel eingeführt. Ich habe da auf dem letzten Linux-Tag etwas drüber erzählt. Da war die Einführung gerade frisch. Das war der 2.6.12er-Kernel. Da ist also eine native TPM-Unterstützung direkt in den Kernel gekommen. Man konnte es schon vorher benutzen, aber halt nicht. Musste man halt ein bisschen was patchen und ein bisschen mehr Anstrengung unternehmen, als ich es jetzt muss. Mittlerweile ist es direkt im Kernel drin. Es gibt verschiedene Software, die ich benutzen kann, die ich frei benutzen kann, die ich runterladen kann, die ich einfach installieren kann und einfach mit Trusted Computing einfach mal spielen kann. Es gibt Forschungsprojekte, eins hat der Dirk uns ja gerade vorgestellt, das OpenTC. Dann werden wir noch über das vorletzte Projekt auf der Seite des European Multilateral Secure Computing Base später noch einen Vortrag hören, der auch mit Festplattenverschlüsselung umgeht, der etwas über Festplattenverschlüsselung erzählt. Und es gibt noch eine ganze Menge anderer Projekte. Drei habe ich hier noch aufgeführt. Enforcer Security, Module, Trusted Group und Perseus habe ich gleich noch eine Folie dazu. So, ganz kurz, wenn ich damit arbeiten will, was mache ich da unter Linux? Auf dem Linux-Tag muss ich jetzt nicht so viel erzählen wie auf anderen Veranstaltungen, wie ich das irgendwie aktiviere. Also, ich möchte das Ding benutzen. Sollte ich zuallererst mal dem Kernel sagen, hey, baue mir mal Module für so ein Ding. Dann kommt da normalerweise, ich habe jetzt hier den 15.3er-Kernel gehabt, dann habe ich da drei Module, die für unterschiedliche TPMs sind. Ich muss also wissen, von welchem Hersteller ist mein TPM, lad mir dann das Modul, lad mir dann das allgemeine TPM-Modul. Dann wird automatisch erzeugt, das ist in der letzten Zeile ein entsprechendes Device. Das TPM ist ansprechbar wie ein Character-Device. Ich werfe da also irgendwie was hin, das wird ausgeführt und ich kriege das über so ein Character-Device zurück. Vielleicht nochmal zur Klarstellung, das ist kein Kryptobeschleuniger, sondern das Ding ist ziemlich langsam sogar. Also das ist jetzt kein Hardware-Baustein, wo ich sage, ah super geil, da mache ich gleich meine Festplattenverschlüsselung raus und pipe da irgendwie alles, was ich auf die Festplatte schreiben will, rein. Also das tut nicht, das ist eher ziemlich langsam. So, das ist das, wie ich die Hardware anspreche. Dann muss ich natürlich noch irgendeine Schnittstelle haben, wo ich dann eigene geschriebene Software habe oder Bibliotheken habe, wo ich das TPM ansprechen kann und da gibt es das sogenannte Trousers-Projekt, das ist ein quelloffener Stack, der im Prinzip die von mir angesprochenen Software-Spezifikationen umsetzt, der teilt sich in, ich sag mal, drei Hauptbestandteile auf. Einmal ist es der sogenannte TSC Daemon, das ist ein User-Space-Dienst, der startet und über diesen User-Space-Dienst läuft die ganze Kommunikation mit dem TPM. Also wenn ihr Software schreibt oder wenn ihr Software benutzt, die redet nicht direkt mit dem TPM, auch nicht über das Character-Device, sondern es geht alles über den Daemon. Dann gibt es den sogenannten TCG-Service-Provider, das sind halt Bibliotheken, die ich in meine Applikation einbauen kann und über diese Schnittstellen redet dann meine Applikation mit dem entsprechenden TPM. Und dann habe ich natürlich noch eine besondere Art von Speicher, wo ich dann vertrauliche Daten, die ich da übermittle, die ich während der Laufzeit der Programme brauche, ablege. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal so ein User Persistent Storage, der lebt halt so lange wie die Applikation und dann halt System Persistent Storage, der lebt halt die Lebenszeit des Systems oder zumindest so lange, wie der Dienst gestartet ist. Das Ganze nochmal als Bild abgestellt. Jetzt habe ich keinen Pointer, aber ich glaube, man sieht es auch so. Man hat hier da ganz unten das... Bitte? Den Cursor benutzen. Gute Idee. Den Cursor benutzen. Ich habe hier die Hardware. Ich habe hier die Treiber im Kernel-Mode. Dann habe ich hier alles das, was bis hier ist. Das wird alles vom System zur Verfügung gestellt. Also irgendwie Libraries, dann dieser Dienst, der da läuft. Und alles das, was da oben ist, das wird zwar auch von dem Trousers Software-Stack zur Verfügung gestellt. Das sind Bibliotheken, die innerhalb von meiner, die in meiner Applikation laufen, also im User-Space meiner Applikation, die dann die Kommunikation mit dem TPM übernehmen. So, da sage ich jetzt nichts zu, das ist einfach die Konfiguration. Wichtig ist vielleicht noch, dass ich bevor, ich kaufe so einen Rechner, den kriege ich dann, da ist dann zwar ein Endorsement-Key auf dem TPM drauf, ich kann mit dem Ding nichts machen, bevor ich nicht den Besitz übernommen habe. Das ist ein Prozess, ich muss da also sitzen, ich muss Tasten drücken, dass ich beweise, ich bin da und dann kann ich sagen, okay, liebes TPM, ich übernehme jetzt den Besitz und erst wenn ich den Besitz übernommen habe, der Storage-Root-Key erzeugt, dass ich dem Ding ein Passwort gegeben habe, dann kann ich überhaupt Aktionen mit dem TPM ausführen. Welche Aktionen sind das? Das kann man so ein bisschen hier aus den Bibliotheksfunktionen hier ablesen. Zum Beispiel kann ich hier Daten versiegeln. Ich kann hier, das ist der Befehl zum Beispiel, zum Besitz übernehmen und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt entweder aufrufen, da gibt es Kommandozeilenprogramme für, oder ich kann das in meine Applikation halt einbauen. Das ist Take Ownership-Kommando, hatte ich ja schon gesagt. Ja, weitere Projekte, da läuft ein bisschen die Zeit weg. Der Ralf steht hier schon neben mir und schaut drohend. Vielleicht gehe ich direkt mal auf die Chancen über. Also ich hatte ja schon gerade gesagt, okay, ich habe einen sicheren Hardware-Speicher, ein sicheres Booten. Ich kann, wenn man das als Chance sehen möchte, für die Leute, die gerne Content vertreiben, ich kann DRM damit umsetzen. Ich habe Remote Attestation. Das ist gerade in verteilten Umgebungen, so wie Cluster und Grids oder so, ist das sehr hilfreich. Was sind die Risiken? Ich habe natürlich bei der Remote Platform Attestation, kann ich mir überlegen, möchte ich überhaupt, dass jemand meine komplette Konfiguration, die auf meinem Rechner läuft, dass die jemand feststellen kann? Das kann ich mir überlegen. Das ganze Seeding, das kann natürlich auch zur Zensur oder zur Umsetzung zu Aufbauen von Markthemmnissen genutzt werden. Zum Beispiel, was weiß ich, ich kann jetzt meine Dokumente nur noch auf IBM-Rechnern lesen. Könnte man theoretisch irgendwie bauen. Ein Risiko ist, dass sie natürlich sicher auch Open Source Software, Patente, neue GPL-Lizenz, hat der Dirk ja auch gerade schon kurz erwähnt, die Gefahr von nicht entdeckbaren Hintertüren. Ein großes Problem ist die Migration der Schlüssel, die in dem TPM sind. Ich kann die da nicht so einfach rauslesen und die Spezifikationen schreiben da auch nichts, wie ich die Schlüssel backupe. Nämlich wenn jetzt zum Beispiel mein Hund auf das Laptop tritt und das TPM kaputt ist und da ist mein Schlüssel drin, dann kann ich meine Daten, die ich mit diesem Schlüssel verschlüsselt habe, nicht mehr wiederkriegen. Und da sagen dann die Spezifikationen, ja gut, müssen wir uns noch Gedanken drüber machen, das müsst ihr in der Applikation lösen. Und dann gibt es Leute, die dann die Kryptographie an dem TPM kritisieren, also zum Beispiel, da sind ja RSA-Keys bis zur Länge von 2048 Bit, kann ich da reinschreiben. Da wird empfohlen, auch diese Länge zu benutzen. Das TPM unterstützt aber auch 1024 und 512 Bit lange Schlüssel, muss man sich fragen, warum. Dann ist fest verdongelt in dem TPM SHA-1 und die Leute, die sich mit Kryptographie beschäftigen, die wissen, SHA-1, das ist eine ganze Menge Größenordnung, also das ist ein Hash-Verfahren, das ist um eine ganze Menge Größenordnung, jetzt die Problematik, da Kollision zu finden, wurde um eine ganze Größenordnung heruntergesetzt. Also man könnte sagen, es ist gebrochen und es handelt sich hier nicht um Software, wo ich sage, kein Akt, spiele ich halt einen Patch auf, sondern das ist Hardware, das ist ein Chip in eurem Rechner, der ist da, also das Notebook hat irgendwie ein paar tausend Euro gekostet, das werfe ich jetzt nicht nächsten Jahr weg, weil ich sage, ja, ich brauche da ein Update, sondern da möchte ich ein paar Jahre mitarbeiten und so lange ist SH1 da drin. Da kann man sich dann fragen, okay, warum hat man nicht auf zukunftssicherere Algorithmen, die es da schon gab, gesetzt? Okay, damit komme ich zum Fazit von dem Kurzvertrag. Also, DRM habe ich was gesagt. Meine Meinung noch, warum sollte man sich damit beschäftigen? Könnte man nicht einfach sagen, Trusted Computing, das ist doof, das wollen wir nicht, wir beschäftigen uns damit nicht. Wir boykottieren das alles. Gibt es Leute, die das tun wollen? Meines Erachtens nach wird Trusted Computing kommen. Und wir können uns überlegen, ob wir sagen, ja, das, wir finden das alles blöd, wir machen uns da gar keine Gedanken mit, dann kommt irgendwann die Industrie, die Spieler, die jetzt da auf dem Feld sind, und gibt uns ihre proprietären Maßnahmen, die können wir dann benutzen oder nicht. Irgendwann möchte ich mal Videofilme sehen und ich möchte mal Musik hören und ich werde die dann wahrscheinlich benutzen müssen. Darum plädiere ich immer dafür, dass sich Leute damit mit der ganzen Technologie beschäftigen, vielleicht selbst noch was ausprobieren und vielleicht auch an offenen Projekten teilnehmen, wie zum Beispiel OpenTC, an anderen Projekten teilnehmen und ihr Wissen da aktiv einbringen, damit man zusätzlich zu dem, was uns von der Industrie zur Verfügung gestellt wird, vielleicht eine offene, vielleicht quelloffene Alternative haben. Und ja, das ist das, wofür ich plädiere. Und ich finde auch die Beschäftigung mit den ganzen Konzepten, finde ich sehr spannend und man sollte das ja auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, damit habe ich leider auch 2 Minuten überzogen, bin aber Ende meines Kurzvortrags und ja, bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich vorschlagen, maximal eine Frage. Den Rest vielleicht dann irgendwie.
Ja. Bin ich kein Spezialist für, aber hier direkt vor mir war ein Vortrag von dem Dirk Kuhlmann, der hat es beleuchtet. Aber da gibt es vielleicht Folien. Da gibt's vielleicht, wer diese Installation unter Linux nachlesen möchte, wir haben da, der Christoph und ich, haben einen Artikel im Linux-Magazin gelesen, da haben wir das beschrieben, wie man das gut installieren kann, sodass die erste Hürde da irgendwie schon genommen ist. Ja, vielen Dank.